Wir proklamieren das heute Morgen. Wir wollen ihm die Ehre geben und ihm danken, dass er in unserem Leben wirksam ist. Danke, Herr, für deine Nähe heute Morgen. Danke für das Gute, was du geschenkt hast, Herr. Danke. Berufen zu mehr. Unsere Predigtreihe aus dem Propheten Jesaja soll heute Morgen weitergehen. Wir sind in den letzten Wochen durch die Kapitel ab Kapitel 40 im Jesaja gegangen. Und ich habe dort einige Aspekte für uns herausgegriffen, für uns persönlich, aber für uns auch als Gemeinde. Und das unter diese Oberüberschrift gestellt: Wir sind berufen zu mehr. Heute soll unser Thema sein, nicht rückwärts gerichtet denken. Aber zunächst einmal möchte ich mit euch zurückblicken auf die letzten Predigten zu diesem Thema. Wir hatten zunächst mal aus Jesaja 40 die Beschreibung des Charakters Gottes angeschaut, wie er ist, was er macht und wie sein Wesen ist, und das mündete dann so in die Aussage über den Adler, der uns, Gott, der uns neue Kraft gibt, dass wir auffahren mit Flügel wie die Adler. Und diese Perspektive, die ich so aufgezeigt habe, war: Gott möchte dich in deiner Berufung, in dem, was er für dein Leben vorgesehen hat, und uns als Gemeinde in mehr hineinführen, dass wir so diese Erfahrung machen. Wir fahren auf mit Flügeln wie Adler. In der zweiten Predigt über Jesaja ging es um das geknickte Rohr, das nicht zerbrochen wird, und die persönliche Lebensberufung, Lebensgeschichte, die Gott mit uns schreibt, wo wir seine Linien in unserem Leben sehen können und wo manchmal auch Knicke da sind, die durch irgendetwas in unser Leben hineingekommen sind und die nicht dazu führen sollen, dass unser Leben geknickt oder gebrochen wird, sondern dass Gott das geknickte Rohr stärkt und dass er das, was schwach geworden ist, dass er das aufrichtet und dass er das stärkt. Wir hatten dann weiter in Kapitel 43 über dieses Thema uns Gedanken gemacht, was es bedeutet, dass wir seine Zeugen sind, sowohl persönlich als auch als Gemeinde. Da hatte ich noch die Predigt von der Bundeskonferenz eingeflochten, wenn ihr euch daran erinnert, dass unser Auftrag nicht nur ist, Schafstall als Gemeinde zu sein, sondern dass unser Auftrag ist, Zeuge zu sein, beziehungsweise die Tatsache festgestellt wird vom Propheten Jesaja, zunächst mal über das Volk Israel, aber auch übertragen auf uns, dass wir seine Zeugen sind und dass wir entsprechend durch unser Leben eine Auswirkung haben, die etwas bewegt in unserer Stadt, in unserem Umfeld, und die Einfluss nimmt, und dass wir uns dessen bewusst sind und auch bewusst die Entscheidung dafür treffen: Ja, wir wollen das sein mit all dem, was Gott uns gegeben hat. Ich bin froh, dass Reinhard die Initiative ergriffen hat, als wir die Einladung bekommen haben. Die Stadt hat uns dazu eingeladen, dabei mitzumachen bei diesem Lichterfest, und wir stellen uns da vor, auch für die Menschen dort auf der Straße zu beten. Wir müssen noch mal genau sehen, wie wir das machen, aber ich glaube, dass Gott uns da auch ganz mutig machen möchte. Ich bin auch dankbar für all das, was in der letzten Zeit von der Presse über uns veröffentlicht worden ist. Auch da können wir dankbar sein, dass wir Licht und Zeugnis in diese Stadt hinein sein können. Heute wollen wir weitergehen mit diesem Gedanken, nicht rückwärts gerichtet zu denken, sondern vorwärts zu schauen. Und wir wollen uns einmal die Bedeutung der Vergangenheit für unser Leben anschauen, und dann möchte ich auf einen ganz speziellen Aspekt heute Morgen zu sprechen kommen, der uns auch noch ein wenig herausfordern soll und uns auch etwas an die Hand geben soll, gegebenenfalls auch konkrete Schritte zu gehen. Ich möchte dazu lesen aus Jesaja 43, Vers 18 und 19. Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene, achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Wir hatten beim letzten Mal im Jesaja 43 bis Vers 10 etwa uns diese Verse angeschaut und heute Vers 18 und 19, zwei sehr markante Verse, die uns doch immer wieder auch schon begegnet sind, die dir sicherlich begegnet sind und die sich natürlich auch gut eignen, zum Beispiel auf eine Karte zu schreiben. Es gibt ja einige sehr markante Verse aus dem Propheten Jesaja. Der Gedankengang, nicht rückwärts zu denken, soll so eine Leitüberschrift heute Morgen sein. Welche Bedeutung hat die Vergangenheit für dich? Denk mal einen kleinen Moment darüber nach. Wir haben alle unsere Geschichte und wenn wir das kurz zusammenfassen sollten, dann hat jeder positive Dinge zu berichten und jeder von uns hat negative Dinge zu berichten. Mehr oder weniger stark. Prägung durch unsere Familie. Und diese Prägung, die wir erhalten haben, zum Beispiel auch durch die Gemeinde, die wirkt sich in unserem Leben aus. Keiner ist frei davon, sondern wir müssen unser Heute von unserer Biografie her verstehen. Aber meine Frage heute Morgen an uns ist, wie nehmen wir das persönlich für uns? Wie gehen wir mit unserer Vergangenheit um? Welche Bedeutung hat sie? Und später wollen wir noch einen Schritt weiter dabei gehen. Wir erinnern uns oft und gern an die Vergangenheit. Ihr wisst, dass ich es liebe zu fotografieren. Und ich habe eine enorme Fotosammlung zu Hause. Ich glaube, ich müsste mir einen Monat Urlaub nehmen, um alle meine Fotos in Ruhe anzuschauen. Das geht mittlerweile schon in den fünfstelligen Bereich an Fotos, die ich allein im Digitalbereich gemacht habe. Man hat ja genügend Film und es kostet ja auch nichts. Ja. Oder Videos, ja, die man sich dann anschaut. Und wenn man sie nach vielen Jahren wieder rausholt, das erhebt einen ganz besonders, als wir dann die Videos aus Anitas und Friedhelms Frühzeit gesehen haben. Das war schon für den einen oder anderen, der sich dann da wiedererkannt hat, sehr erheiternd, das zu sehen. Als wir noch jung und verliebt waren, jetzt sind wir nur noch verliebt, nicht mehr jung, da haben wir uns fast jeden Tag in der ersten Zeit einen Brief geschrieben. Damals gab es noch keine WhatsApps. Meine Frau hat dann mir immer, ich war dann viel unterwegs, war später ja auf der Bibelschule, da habe ich fast jeden Tag von ihr zumindest eine Zeit lang einen Brief bekommen. Der war dann immer in Parfum getränkt, dass ich sie auch riechen konnte. Und dann hat sie immer mir 10 Pfennigstücke mitgeschickt, denn damals, da gab es noch Telefonzellen und auf Beröa hatten wir nur eine Telefonzelle und wenn man dann telefonieren wollte, musste man sich anstellen. Sag mal, kennt ihr das überhaupt noch? Ja? Solche Zeiten, ja. Und dann rasselte das Geld immer so durch, ja. Und irgendwann habe ich mal in einem Anflug von, darf ich heute sagen, geistiger Umnachtung, all die Briefe meiner Frau weggeschmissen. weil ich dachte, naja, ich brauche sie ja sowieso nicht mehr. Es war so eine richtige Kiste voll. Heute würde ich denken, warum hast du die weggeschmissen? Ich glaube, du hast meine auch weggeschmissen. Ja, ja. Also es beruht auf Gegenseitigkeit. Irgendwann habe ich mich mal damit beschäftigt, den Stammbaum unserer Familie aufzuschreiben. Gibt es noch so Leute, die sowas interessiert? Gibt da ja so geniale Programme jetzt im Internet, wo man das machen kann. Meine Tochter hat das irgendwie von mir geerbt und die macht das noch viel intensiver weiter und die ist bis irgendwann, keine Ahnung, wie viel 100 Jahre zurückgekommen mit unserer Familie. Alte Erfahrungen prägen uns, prägen unser Handeln, prägen unser Denken. Sowohl in unserem Leben als auch in dem, was ja, dann zum Beispiel die Gemeinde ausmacht. Ich bin dankbar, dass wir jetzt zurückgeblickt haben. Wir hatten am letzten Sonntag die schöne Bank hier vorne stehen. Sie steht jetzt da hinten an der Seite. Das hat etwas Besonderes, wenn wir zurückdenken. Und ich glaube, das ist auch gut so. Aber was nützen mir die Liebesbriefe von vor über 36 Jahren, die ich meiner Frau geschrieben habe, wenn heute unsere Beziehung schwach wäre? Gut, man kann sich erinnern an das Alte und sagen, ach, die gute alte Zeit. Früher war alles besser. Den Spruch kennen wir ja auch. Ja. Die Post war billiger, auf jeden Fall. Wir haben auch mehr gekriegt, aber wir haben auch weniger verdient. Und wenn man dann auf Gemeindegeschichte zurückschaut, ja, da haben wir schönere Lieder gesungen. Unser damaliger Pastor, der war besser. Man vergleicht gerne. Oder denk mal über deine Urlaube nach, die du gemacht hast, über die vielen Jahre. Welches war der beste Urlaub von deinen Urlauben? Oder welches war der schlechteste Urlaub? Und sehr schnell kommen irgendwelche Einzelerlebnisse hoch, die sofort hochpoppen, wo du denkst, ja, das war irgendwo nicht so gut. Ich denke an einen Urlaub, als wir Teil einer sintflutartigen Überschwemmung geworden sind und unser Ferienhaus, das wir damals hatten, wo wir mit meinen Eltern gemeinsam waren, das war in den Bergen in Österreich und da ging so ein Stausee über die Ufer, der war oberhalb unseres Ferienhauses und dann kam das Wasser so in unsere Ferienwohnung hinein. Wenn ich daran zurückdenke, das war schon irgendwie gruselig, nicht angenehm. Wir mussten dann das Haus verlassen und sind dann so auf einem Bauernhof da in einer Notübernachtung gewesen. Es sind so einzelne Highlights, die sich in unsere Gedankenwelt einprägen. Sowohl auf der positiven Seite als auch auf der negativen Seite. Und wir müssen filtern, damit wir kein verschobenes Bild von der Vergangenheit haben. Denn sehr leicht ist es so, dass man durch diese punktuellen Erlebnisse, die man gehabt hat, die Vergangenheit entweder zu positiv beschreibt oder zu negativ beschreibt. Und deswegen möchte ich euch heute Morgen nicht nur nach der Bedeutung der Vergangenheit, die Frage nach der Bedeutung stellen, sondern ich möchte die Frage stellen, welchen Stellenwert die Vergangenheit für dich hat. Das ist ein Schritt weiter, indem wir konkret uns Gedanken darüber machen, was ist nicht nur die Bedeutung, sondern was ist der Stellenwert. Und hier auch diese beiden Aspekte, einmal der Stellenwert der Vergangenheit beziehungsweise die Last, die die Vergangenheit mit sich bringt, aber auch die Freude, die die Vergangenheit mit sich bringt. Und dann das verknüpft mit dem Gedanken, wie beurteile ich die Vergangenheit? Und ich habe hier dieses Wort genutzt, manchmal sind wir Fernglasmenschen, die nicht realistisch auf die Vergangenheit schauen, sondern die das Fernglas nehmen und auf ein Ereignis der Vergangenheit sich fokussieren und so ein verschobenes Bild der Wirklichkeit bekommen und auch nicht sicher durch das Leben gehen können. Stell dir vor, du hast jetzt ein Fernglas vor Augen, so was man früher in die Berge mit hochgeschleppt hat, um da einen schönen Blick zu haben, ja, mehrere Kilo schwer vielleicht, aber du wolltest einen guten Blick haben. Und wenn du ein Fernglas vor Augen nimmst und versuchst, deinen Weg zu gehen, das funktioniert nicht. Du wirst stolpern, weil du dich auf dieses eine Ereignis konzentrierst oder das in besonderen Blick nimmst und das dann zum Leitpunkt für dein Leben machst, aber nicht den Weg vor dir, vor deinen Füßen siehst. Und dadurch bist du ganz leicht geneigt zu stolpern und zu fallen. Ich möchte da vor allem heute Morgen auch Beziehungsfehler nennen, die ja eine Last aus der Vergangenheit mit sich bringen. In Partnerschaften, Beziehungsfehler, die man gemacht hat. Ein Mensch, mit dem man sich eingelassen hat und es hätte eigentlich nicht tun sollen. Aus diesen Beziehungsfehlern entstehen manchmal Konsequenzen, die uns unser Leben lang begleiten. Und nun fokussiert man sich, und wir als Menschen sind richtig gut da drin, auf diesen einen Punkt der Vergangenheit. Und das wird zu einem prägenden Leitstern für das eigene Leben. Und das macht das Leben richtig schwierig. Beziehungsfehler auch in der Gemeinde. Wenn wir in der Gemeinde miteinander unterwegs sind, unterwegs waren, dann passiert es, dass Beziehungsfehler entstehen, dass falsche Entscheidungen getroffen werden, falsche Reaktionen passieren und jemand so richtig beleidigt wird, richtig objektiv beleidigt, nicht nur subjektiv beleidigt empfunden, falsch behandelt. Und ich kenne kaum eine Gemeinde, in der sowas nicht passiert und passiert ist. Leider. Denn außer mir selbst sind die anderen ja alle keine Engel. Das wissen wir ja ganz genau. Wir selbst sehen unsere Flügel und wir spüren sie so richtig auf unserem Rücken. Wir machen alles richtig. Aber die anderen, ja, die, wenn die nicht wären. Ich überzeichne. Die Last der Vergangenheit prägt unser Leben und ist manchmal wie etwas Lähmendes für unser Miteinander. Ebenso auch die Freude der Vergangenheit. Wenn man die Freude der Vergangenheit überspitzt darstellt, ist es genauso. Die Vergangenheit darf nicht, so möchte ich heute Morgen formulieren, die Quelle unserer Kraft sein. Sondern wir leben im Jetzt und selbst das, was wir in der Vergangenheit an Positivem erlebt haben, soll nicht der Maßstab für das sein, was wir heute tun. Das ist genauso wie mit dem Fernglas. Du bist dann fokussiert und du siehst deinen Weg nicht. Und deswegen komme ich zu einem dritten Bereich, nämlich zum Umgang mit der Vergangenheit. Wie gehen wir mit der Vergangenheit um? Zunächst mal im Bereich der positiven Erfahrungen. Ein Beispiel finde ich sehr krass aus der Bibel. Das ist der Mose. Der Mose, der von Gott den Auftrag bekommt, 2. Mose 17, Vers 6, Den Felsen, was sollte er tun mit dem Felsen, damit Wasser rauskommt? Wer weiß es? Sprechen. Wer hat schlagen gesagt? Schlagen ist richtig. Das erste Mal sollte er schlagen. Das wird nämlich zweimal berichtet, 2. Mose 17 und 4. Mose 20. Beim zweiten Mal sollte er nur noch sprechen. Und was hat er gemacht? Und wozu hat das geführt? Wasser ist rausgekommen, aber was war das Ergebnis für Mose? Er durfte nicht ins verheißene Land. Gott, du bist doch völlig ungerecht. Das geht auch nun gar nicht. Mose, der dir so getreu gedient hat und wegen dieser einen Sache. Mose hat gemeint, ich mache es genauso wie damals. Aber eigentlich war es sein Zorn, der da mit ihm durchgegangen ist, weil er sich über das Volk geärgert hat. Und was sagt Gott dazu? Er sagt, denkt nicht an das Frühere. Siehe, Neues sprost auf. Liebe Leute, sowohl im positiven Bereich als auch im negativen Bereich heißt diese Aussage nicht, dass wir diese Erinnerungen völlig aus unserem Bewusstsein auslöschen sollen, sondern es heißt, dass sie nicht prägender Leitstern für unser Miteinander oder für unser Leben sein soll. Denkt nicht an das Frühere. Und hier ist die große Gefahr des Vergleichens da. Wenn wir vergleichen, dann werden wir immer zu Ergebnissen kommen, die uns schlecht aussehen lassen oder die uns besser aussehen lassen. Und beides ist nicht gut. Was hat Gott im negativen Bereich getan? Wozu hat er sich gegenüber Israel entschieden? Ihr könnt es jetzt lesen auf der Folie. Vers 24 bis 26 und 25 ist der Kern davon. Du hast mich, damit meint er Israel, mit deinen Sünden bedrängt und mich mit deinen bösen Taten ermüdet. Ich allein bin es, der deine Übertretung um meiner selbst willen tilgt und nicht mehr an deine Sünden denkt. Ist das ein Hammervers? Gott entscheidet sich und sagt, lieber Frank, an den Müll, den du in deinem Leben gebaut hast, um meiner selbst willen vergebe ich dir das durch Jesus Christus und ich denke nicht mehr daran. Und jetzt der nächste Satz, der gefällt mir besonders gut. Ja? Ermahne mich, dass es mir wieder einfällt. Das sagt Gott über sich selbst. Du musst Gott ermahnen, dass ihm deine Sünden, die er durch Jesus Christus dir vergeben hat, dass ihm die wieder einfallen. Irgendwie ist das für mich zu hoch. Denn Gott weiß alles. Und trotzdem, an dieser Stelle hat Gott irgendwie ein Blackout. Er denkt nicht mehr daran, weil er sich entscheidet dafür. Ich will nicht mehr daran denken, beziehungsweise nein, ich tue es, ich denke nicht mehr daran. Und bildlich sagt er das noch deutlicher. Ich versenke deine Sünden an den Ort des Meeres, wo es am tiefsten ist. Und das ist irgendwas bei 11 Kilometer oder sowas, das Meer tief. Und man ist, glaube ich, noch nicht so wirklich da unten runtergekommen. Mit anderen Worten, du kriegst das eigentlich nicht da wieder raus. Er gedenkt nicht mehr an unsere Sünde. So ist unser Gott, so macht er das. Ja, aber magst du sagen, Frank, bei mir ist das anders als bei Gott. Bei mir poppt das immer wieder hoch. Ich kann gar nichts machen, wenn ich demjenigen begegne, der mir irgendwie mal schlecht und schräg gekommen ist, dann poppt es bei mir immer wieder hoch. Ich glaube, das Entscheidende ist die Entscheidung zur Vergebung. Nimmst du für das, was bei dir in deinem Leben schräg gelaufen ist, was anderen von anderen dir gegenüber schräg gelaufen ist, nimmst du das ganz bewusst und sagst, ich spreche die göttliche Vergebung darüber aus. Ich habe euch heute Morgen eine Treppe mitgebracht und diese Treppe werden unsere Ordner jetzt an euch austeilen. Ihr könnt sie in deutscher Sprache bekommen, ihr könnt sie in Russisch bekommen und ich habe auch einige Exemplare in englischer Sprache da. So, wenn ihr möchtet, dann dürft ihr das gerne nehmen und wer das gerne auf sein Handy nehmen möchte, der kann, dann kannst du mal die nächste Folie bitte der kann das jetzt fotografieren und dann kommt dieser Text auf dein Handy. Aber ich möchte, dass ihr jetzt dieses Bild mal zur Hand nehmt und lasst es bitte durchgehen und lasst es uns mal ganz bewusst auch anschauen, was es bedeutet, in der Vergebung zu wachsen. Ich glaube, dass dieses Schaubild, gib ruhig großzügig aus, Gerd, dass möglichst jeder das vor Augen haben kann, dass das für uns als Gemeinde ganz wichtig sein kann. Und ich möchte auch bitten, dass ihr das in den Kleingruppen, in den Connect Groups bitte besprecht und darüber auch betet, soweit es nicht völlig eurem Thema, was ihr in eurer Connect Group habt, zuwiderläuft. Achtet nicht mehr auf das Frühere, auf das Vergangene, was gewesen ist. Achtet nicht, siehe, ich wirke Neues. Ich möchte dich fragen, wo du auf der Treppe der Vergebung stehst, welche Stufen du gegangen bist. Ich glaube, dass jeder von uns Momente in seinem Leben hat, wo er Fehler und Verletzung fühlt. Das ist die erste Stufe der die Emotionsphase, wo du verletzt, beleidigt oder was auch immer worden bist. Und Gott selbst hat das auch erlebt, wie er von seinem Volk, das haben wir vorhin gelesen, wie er negativ von seinem Volk behandelt worden ist. Und was ist, wenn wir in dieser Emotionsphase sind, was müssen wir tun? Wir müssen eintauchen in die Willensphase. Entscheiden zu vergeben. Genau wie wir es von Gott gelesen haben. Ich denke nicht mehr an die Vergangenheit, sondern ich vergebe. Und dann in der dritten Stufe, und ihr könnt das gerne dann zu Hause nachlesen, die Erläuterungen dazu. Weil wir sehen das auch bei Gott selbst, wie er das getan hat. Unsere Rechte loszulassen. Er entäußerte sich selbst. Jesus kam aus der Herrlichkeit herab, um Vergebung zu geben für unsere Sünden. Er hat seine Rechte losgelassen. Du lässt dein Recht auf Ansehen los. Du lässt dein Recht los, dass jemand anders zu dir kommen muss und sich bei dir entschuldigen muss. Du gehst den ersten Schritt. Ja, Es mag sein, dass du dann danach den, in der vierten Stufe den Schmerz durchlebst, so wie Gott es erlebt hat, als er Jesus Christus gegeben hat und Jesus gesagt hat, wenn möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber wie gut, dass dieser Kelch nicht an ihm vorübergegangen ist. Und in der fünften Stufe geben wir das, was wir erlebt haben, an Gott ab. Wenn wir durch diesen Emotionstest durch sind, dann reift das in uns, bis wir in eine Durchbruchsphase hineinkommen und in diesem Durchbruch es wirklich schaffen, Menschen zu segnen. Menschen, die sich uns gegenüber nicht positiv verhalten haben, sie zu segnen. Liebe Gemeinde, wenn wir in unserer Berufung wachsen wollen, wenn du in deiner Berufung wachsen willst, dann darfst du nicht rückwärtsgerichtet denken, sondern du musst vorwärtsgerichtet denken. Vorwärtsgerichtet mit der Vergebung unseres Herrn voranzugehen. Und ich möchte euch bitten und auch alle, die heute Morgen nicht da sind, die diese Predigt vielleicht nachhören über unseren MP3-Download oder wie auch immer, macht auch die Geschwister, die heute Morgen nicht da sind, darauf aufmerksam und bittet sie, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Wo Vergebung nötig ist, da wollen wir als Gemeinde darin leben. Und wenn du auf einer niederen Stufe der Vergebung stehst, vielleicht noch auf der ersten oder auf der zweiten Stufe dieser Treppe, bitte seht das nicht zu schemenhaft jetzt. Ja, das ist nur eine Hilfe. Nicht also ein biblisches Gesetz, was ich euch hier vortrage, sondern es soll eine Hilfe für euch sein, diese Schritte zu gehen. Wo wir auf einer niederen Stufe der Vergebung stehen geblieben sind, da möchte ich jeden, der in irgendeiner Weise sagt, ja, das trifft mich, das ist für mich ein Thema, ich möchte dich bitten, geh mindestens eine Stufe, geh zwei Stufen weiter. Wenn möglich, geh die ganze Treppe. Nimm Vergebung für dich und sprich Vergebung aus. Wir wollen daraus kein großes Ding heute Morgen machen, sondern wir wollen das ganz persönlich auf uns wirken lassen. Und ich möchte euch diese Botschaft ans Herz legen. Ich glaube, und das war ein ganz klarer Impuls aus dieser Zeit, hören auf Gott, dass Gott uns zu mehr berufen hat. Und was uns daran hindert, ist für mich dieser Aspekt, wenn wir rückwärtsgerichtet denken. Und deswegen möchte ich in aller Liebe, aber auch in aller Klarheit uns als ganze Gemeinde einladen, da wo in irgendeiner Weise jetzt bei dir heute Morgen was hochgepoppt ist, dass du das angehst und dass du das nicht auf die lange Bank schiebst. Wir haben sie da hinten stehen. Sondern, dass wir auch in diesem historischen Prozess, in dem wir uns gerade befinden, bewusst auch als Gemeinde sagen, ja, wo Vergebung nötig ist, da nehme ich sie einfach. Und da spreche ich sie aus. Ich entscheide mich. Könntest du noch mal die Folie machen, wo dieser längere Vers, wo Gott sich entscheidet, ist, das ist der Umgang mit der Vergangenheit, genau. Ich allein bin es, der deine Übertretung um meiner selbst willen tilgt und nicht mehr an deine Sünden denkt. Ermahne mich, damit es mir wieder einfällt. Ich würde den Zustand richtig cool finden, wenn wir uns gegenseitig ermahnen müssten, dass uns alte Dinge wieder einfallen. Und dass Gott so wirkt. Ich habe jetzt gar nichts Konkretes vor Augen. Aber ich hatte auch eigentlich nicht geplant, heute Morgen so darüber zu predigen. Das hat sich gestern im Laufe des Tages entwickelt. Aber ich empfinde, dass ich dem gehorsam sein sollte und das auch so sagen sollte, wie ich es gesagt habe. Und ich möchte mit dem Gedanken heute Morgen abschließen, den Jesaja im Vers 19 und uns hier gibt. Siehst du es nicht? Siehst du es? Siehst du es nicht? Was siehst du? Und hier hat er jetzt einen Gedankensprung drin. Es geht jetzt auf einmal nicht mehr um die Vergangenheit, sondern es geht um das Neue. Siehst du es nicht? Es sproßt schon auf. Ich lege durch die Wüste einen Weg und ströme durch die Einöde. Völlig unmöglich. Du sagst, ich kann das nicht. Ich kann keinen Strom, keinen Wasserstrom, kein irgendwas Positives in dieser Beziehung sehen oder da hineinlegen. Wow, unser Gott ist dazu in der Lage. Und denkt an den Ölberg, den Berg der Erinnerung, über den ich vor, weiß nicht, 3 Wochen gepredigt habe oder so. Diese Predigt von der Bundeskonferenz. Manchmal muss der Berg einfach weggeräumt werden. Können wir das innerlich so nehmen, liebe Gemeinde? Vielleicht der eine mehr, der andere weniger. Aber ich lade uns gemeinsam ein, dass wir jetzt noch aufstehen. Und es gab im Vorfeld heute Morgen auch schon geistliche Impulse. Vielleicht können wir die noch hören. Oder wenn jemand noch von Gott etwas aufs Herz bekommen hat, geht bitte gerade zu Reinhard hier vorne und er gibt euch Gelegenheit, das weiterzugeben. Ich lade uns alle ein, dass wir einfach unsere Augen schließen und dass wir sagen, Herr, wir stehen hier vor dir. Und ich danke dir, Herr, für das Gute, was du in deinem Wort uns aufzeigst, Jesus. Danke, dass du uns heute Morgen durch dein Wort begegnest. Und wir empfangen jetzt von dir.